Herzlich willkommen zur neuen Folge des New Work Talk Podcasts, des Podcasts für Entscheider. Die Arbeitswelt befindet sich in einem großen Wandel und viele stellen sich die Frage, wie werden wir in Zukunft arbeiten oder was bedeutet der Wandel für Arbeitgeber und Mitarbeitende? Und genau zu diesen Fragen haben wir spannende Experten eingeladen, die aus ihrer Sicht uns die Zukunft erklären. Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast, und zwar die Theresa Hertwig. Es ist die erste Folge unserer zweiten Staffel und wir haben in der zweiten Staffel ein paar kleine Veränderungen. Zum einen ist unser geschätzter Kollege Marco nicht mehr im Team, der hatte andere Pläne. Und zum zweiten werden wir auf vielfachen Wunsch kürzere Sendungen aufnehmen. Das heißt also, wir werden versuchen, in einer halben Stunde die wesentlichen Inhalte zu erfragen von unseren Gästen. Jetzt übergebe ich an meinen Kollegen, den Markus. Du hast den Gast ausgesucht diesmal, die Theresa Hertwig, und erzähl uns mal etwas zu Theresa.
Ja, vielen Dank für die Überleitung, Tobias. Wir haben heute, wie du gesagt hast, eine sehr interessante Gästin, ja. Sie ist Inhaberin und Geschäftsführerin von Get Remote. Vielleicht ganz kurz zu Get Remote: wurde 2018 als Unternehmensberatung für mobiles Arbeiten gegründet. In den Beratungen wird der Fokus auf eine Festigung der hybriden Arbeitskultur bzw. Struktur in Unternehmen gelegt. Also praktisch lerne von der Praxis für die Praxis. Zudem ist sie Autorin und hat diverse Publikationen und Bücher herausgebracht. Eines davon ist 30 Minuten 360 Grad Remote Work oder auch ihr Buch Produktivität braucht kein Büro. Des Weiteren ist sie Speakerin und wurde mit ihrem Unternehmen 2022 als Top Consultant ausgezeichnet. Wir freuen uns heute sehr über den Talk. Herzlich willkommen, Theresa Hertwig.
Hallo, vielen lieben Dank für die Einladung, Tobias und Markus. Wie schön, dass ich hier sein darf.
Klasse, wir freuen uns auch sehr. Vielen Dank. Vielleicht als ersten Satz, Theresa: Remote arbeiten bedeutet natürlich auch, selber die Praxis zu erleben. Wenn wir fragen dürfen, wo bist du denn oder wo befindest du dich denn heute?
Ja, genau. Ich lebe ganz das Prinzip meines Buchs, Produktivität braucht kein Büro. Ich bin jetzt gerade den Winter über in Spanien. Mit meinem Mann arbeiten wir aus unserem Van. Und diese Podcast-Folge nehme ich gerade im Van auf. Ich habe draußen mein Solarpanel aufgestellt, das den Strom produziert. Das heißt, ich lebe Remote Work in der, ja, schon etwas fortgeschrittenen Variante sozusagen.
Das ist wirklich sehr lobenswert. Also das heißt wirklich, wie ich in der Einleitung auch schon gesagt habe, Praxis für die Praxis. Das heißt, du erlebst es selber und dann kannst das wirklich sehr authentisch natürlich an deine, ja, Klienten, Kunden, an die Interessenten letztendlich weitergeben.
Absolut.
Welche Erfahrungen hast du denn mit Remote gemacht, also in Berührung mit deinen Klienten?
Also tatsächlich muss man natürlich gleich dazu sagen, bevor hier einige Zuhörer Schnappatmung bekommen, wir beraten nicht dahingegen, dass die Mittelständler oder Konzerne ihre Mitarbeiter ins Ausland schicken sollen. Das ist ja heutzutage schon noch die Ausnahme, sondern bei uns geht es tatsächlich darum, wie können wir denn die Learnings aus der Corona-Zeit vor allem in eine langfristige Arbeitskultur übertragen. Also ich persönlich arbeite schon seit über 12 Jahren remote. Ich bin in Passau aufgewachsen, ich bin gebürtige Niederbayerin und wollte dann nach Berlin gehen und meine Familie eben noch sehen können. Und deswegen habe ich mir vor 12 Jahren bei meinem Chef damals schon herausgehandelt, dass ich eine Woche pro Monat Homeoffice aus Passau machen darf und den Rest in Berlin. Das heißt, seit 12 Jahren lebe ich als Arbeitnehmerin schon das Ganze, habe es dann als Führungskraft eingeführt und das kann ich eben an die Unternehmen weitergeben. Und du hast vorher schon gesagt, wir haben 2018 die GmbH gegründet. Da gab es noch kein Corona, da hieß es auch von allen Seiten, wer braucht denn eine Remote-Work-Beratung? Geht vielleicht in Berlin, aber doch nicht in den klassischen mittelständischen Unternehmen. Und das hat sich halt jetzt gewandelt.
Theresa, jetzt erzähl uns mal zu deiner Person etwas, zu deinem Hintergrund. Wir haben jetzt gehört, 12 Jahre bereits aktives Remote-Arbeiten. Was war denn dein Leben vor Remote?
Genau, also tatsächlich bin ich relativ schnell in diese Remote-Arbeitswelt eingestiegen. Ihr könnt euch das so vorstellen, ich war damals in einer Online-Marketing-Agentur in Berlin tätig. Das war sozusagen, ja, ich hatte vorher noch ein, zwei Stationen in München in der klassischen Unternehmensberatung und bin dann nach Berlin in der Online-Marketing-Agentur und war dort im Marketing und im Vertrieb. Das heißt, ich war sehr gut messbar an meinen Zahlen und die Firma damals war ganz klassisch 9-to-5. Es waren alle Mitarbeitenden im Büro von Montag bis Freitag und ich war tatsächlich die Erste, die mit diesem Konzept um die Ecke gekommen ist. Und damals hatte ich im Endeffekt rein aus meiner quasi Lebenssituation dieses Bedürfnis, dass ich eine Woche pro Monat in Bayern sein möchte, eben weil ich meinen Neffen aufwachsen sehen wollte. Das war ein rein persönliches Bedürfnis und dann dachte ich, ich gehe einfach in das Gespräch mit meinem Chef. Und der hat es dann erlaubt. Das heißt, ich bin ganz früh in meinem Arbeitsleben damit in Berührung gekommen, hatte einfach einen coolen Chef, der da nichts dagegen hatte. Und der hat einfach gesagt, Theresa, du, ich gucke mir einfach deine Zahlen an. Und wir schauen einfach, wie ist das Ergebnis? Und wenn das passt, dann arbeite von mir aus eine Woche aus Passau. Das ist mir ja dann egal. Und das war quasi so diese Testphase. Und das hat sich dann einfach erweitert im Laufe der Jahre.
Jetzt hast du gesagt, in deinem Tätigkeitsbereich hast du dich zu einer Führungskraft entwickelt. Du hast entsprechend auch als Führungskraft damals oder zu einer Zeit, wo New Work noch nicht in aller Munde war, das Thema Remote eingeführt für deine Mitarbeiter. Mhm. Kannst du unseren Zuhörern vielleicht mal ganz kurz so ein paar skalierbare Größen mit an die Hand geben? Was muss denn eine heutige Führungskraft mitbringen oder zur Verfügung stellen, damit sie mit Remote erfolgreich ist?
Genau, dazu gern auch nochmal ganz kurz zurückgehen. Genau, ich bin dann Führungskraft geworden, wie du sagst. Also mein Chef hat ein neues Startup gegründet und wollte mir die Agenturleitung übertragen. Und da hatte ich ja schon 2 Jahre selbst quasi als einzige Mitarbeiterin remote gearbeitet. Immer wieder Bürophasen, aber ich war auch immer wieder weg. Und dann habe ich ganz klar gesagt, naja, Michael, super gerne übernehme ich die Agenturleitung, aber es ist halt nicht mehr so in Ordnung, wenn alle meine Mitarbeitenden von Montag bis Freitag ans Büro gefesselt sind und ich als Vorgesetzte bin ständig unterwegs. Das hätte ein Ungleichgewicht gemacht. Und deshalb habe ich gesagt, ich mache das Ganze nur als Führungskraft, wenn ich das ganze Team umstrukturieren darf, zu einem ortsungebundenen Team. Und ich muss sagen, ich habe es mir einfacher vorgestellt, als es dann tatsächlich war, denn ich habe immer ganz proaktiv kommuniziert, warum? Weil ich mir natürlich die Freiheit behalten wollte. Das heißt, ich habe immer so kommuniziert, dass meine Kollegen quasi keinen Unterschied gemerkt haben. Als ich dann als Führungskraft beschlossen habe, okay, alle dürfen auch teilweise im Homeoffice arbeiten, dann habe ich gemerkt, irgendwie unsere Kommunikation leidet darunter schon irgendwie. Also ich schreibe den Kollegen und dann kriege ich irgendwie 5 Stunden keine Antwort und dann merkt man, es geht so ein Kopfkino los. Was machen die denn jetzt irgendwie? Arbeiten die wirklich überhaupt? Also ich habe dann selbst gemerkt, obwohl ich das initiiert habe, dass so kleine, ja, so Kontrollverlustangst auftritt. Und dann habe ich gemerkt, okay, wir müssen im Team einfach konkreter darüber sprechen, wie arbeiten wir denn überhaupt zusammen? Und das habe ich quasi am eigenen Leib erfahren, was bedeutet das für eine Führungskraft? Und deswegen schon der erste Punkt, eine Führungskraft muss vertrauen können, ihren Mitarbeitern vertrauen können. Aber, und da sei schon dazu gesagt, wir lesen das in allen Medien, ach, die Führungskräfte, die müssen den Mitarbeitern ja nur vertrauen, dann klappt das schon. Aber dieses Vertrauen fällt nicht einfach so vom Himmel. Und was ich dann damals gemacht habe, ich habe mich mit anderen Remote-Führungskräften quasi ausgetauscht. Da gab es in Deutschland schon ein paar Firmen, die hatten gar kein Büro mehr. Und dann war ganz klar, hey, ja, die haben Freiheit, aber die haben ganz, ganz konkrete Regeln. Also damit Vertrauen entstehen kann, muss ich ganz klar wissen, was wird denn von mir erwartet und was kann ich von meinen Kollegen erwarten. Also man setzt so dieses Homeoffice, mobiles Arbeiten, Remote Work immer mit einer größtmöglichen Freiheit für das Individuum fest, aber das kann nur funktionieren, wenn es ein klares Regelwerk gibt. Und das habe ich gemerkt und habe das dann damals als Führungskraft mit meinem Team selbst eingeführt und habe damals schon eine Ausbildung gemacht zum Teamcoach, zum Change Manager, um das wirklich ganz, das Ganze auch mit Theorie anzureichern und habe das dann in der Praxis mit meinem Team ausprobiert und über 3 Jahre lang weiterentwickelt.
Jetzt mal für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen ein Thema. Du hörst dich jetzt ein bisschen an in Richtung 100% remote. Hast ja gerade gesagt, viele Unternehmen arbeiten auch nur 100% remote. Ist es für dich eigentlich der Idealzustand, der überall zu erreichen ist? Oder was sagst du, für welche Art von Arbeit und für welche Art von Firmen wird denn sich ein gewisser Remote-Grad durchsetzen?
Also da kann ich ganz klar sagen, nein, ich würde auf gar keinen Fall allen Firmen empfehlen, 100% remote zu gehen. Ich komme aus dieser Extremwelt. Also meine eigene Firma, meine Mitarbeiter sind über komplett Deutschland verteilt. Das heißt, wir sind ein 100% remote Unternehmen. Wir leben dieses Extrem, aber ich übersetze das für unsere Kunden. Also unsere Kunden kommen meistens aus dem deutschen Mittelstand, auch ein bisschen Konzernebene. Und das wäre vollkommen am Ziel vorbeigeschossen, diesen Unternehmen, die aus einer jahrelangen Präsenzkultur kommen, auf einmal zu empfehlen, geht 100% remote. Weil da geht viel verloren. Wir können uns immer nur schrittweise weiterentwickeln. Das heißt, ja, es gibt einige wenige Firmen, die meistens von Anfang an dann 100% remote gegründet wurden, weil die Geschäftsführung das quasi für sich so beschlossen hat. Aber eine Firma, die aus einer Präsenzkultur kommt, hatte die aus einem guten Grund. Und da können wir nicht von heute auf morgen einen zu großen Schritt machen. Das heißt, ich bringe quasi aus dieser Start-up-Brille, aus dieser extremen 100%-Variante die ganzen Werkzeuge mit, übersetze die aber für unsere Kunden in gangbare Schritte. Das heißt, die meisten Firmen, ich würde sagen 90% unserer Kunden haben das hybride Modell, leben tatsächlich bestimmte Homeoffice-Tage pro Woche oder auch pro Monat und wir begleiten viele über mehrere Jahre. Die öffnen das immer wieder weiter sozusagen. Die haben dann vielleicht gestartet mit 2 Tage Homeoffice pro Woche und vergrößern das dann Schritt für Schritt. Aber die Geschäftsführung muss mitkommen, auch die Führungskräfte und auch die Mitarbeiter. Und deswegen, es ist ganz wichtig, das eigene Unternehmen zu betrachten und zu gucken, was für ein Modell passt denn für uns.
Jetzt bin ich ja auch Führungskraft, bin auch viel durch meine Vertriebstätigkeit im Außendienst unterwegs, führe dabei viele Gespräche und viele Gespräche gehen natürlich irgendwann auch mal in das Thema New Work über. Und da höre ich immer wieder, dass Kunden von mir, Kunden von uns entsprechend sagen, ja, wir machen auch New Work. Ja, unsere Mitarbeiter dürfen einmal in der Woche zu Hause arbeiten. Ich weiß nicht, wie viel von deinen Gesprächen fangen so an?
Ja, also das ist tatsächlich, also der Begriff New Work ist ja immer sehr, sehr groß. Ne? Also ich habe mich ja mit Get Remote Consulting auf ein sehr, ich sag mal, sehr greifbares Thema innerhalb des großen Feldes New Work spezialisiert. Also mir ist es immer ganz wichtig, quasi bei den Unternehmen an einem Schritt anzusetzen, den die spüren können. Und das Homeoffice-Thema ist einfach nun mal sehr spürbar. New Work ist aber ja viel, viel größer und wir sind auf diese kleine Nische sozusagen spezialisiert. Aber ein Homeoffice-Tag pro Woche hat weder was mit New Work noch mit einer mobilen Arbeitskultur zu tun, sondern diese Aussagen kommen meistens von Unternehmen, die halt so sagen, ja gut, die Mitarbeiter haben jetzt quasi Blut geleckt über die Corona-Phase, wir können es nicht mehr zurückdrehen und jetzt bieten wir mal einen Tag an. Aber das kommt eigentlich immer zu einem Zerwürfnis mit den Mitarbeitern. Unter 2 Tage ist absolut nicht zu empfehlen und selbst 2 Tage ist wirklich hart an der Grenze, nachdem wir ja gesehen haben, dass es Monate oder fast Jahre lang sehr, sehr gut funktioniert hat. Aber auf der anderen Seite müssen wir auch die Unternehmen betrachten. Ein Unternehmen kann auch nicht sagen, jeder Mitarbeiter kann einfach tun und lassen, was er oder sie möchte. Und deswegen bin ich quasi so, oder ich und mein Team sind wie der Mediator zwischen den Interessen des Unternehmens, die auch eine wirtschaftliche Funktion natürlich haben, und den Interessen der Mitarbeitenden. Oft ist der Betriebsrat auch noch mit eingeschalten. Und dann versuchen wir quasi gemeinsam eine gute Basis zu finden, die sich dann weiterentwickeln kann.
Jetzt lass mal aus dem Nähkästchen sprechen. Wie gehst du beispielsweise damit um? Du hast gemischte Teams, du hast wahrscheinlich auch verschiedene Altersgruppen, verschiedene Generations in einem Team. Und wie gehst du mit den unterschiedlichen Bedürfnissen der Teammitglieder um?
Das ist ein ganz wichtiges Thema. Wir haben innerhalb der Teams unterschiedliche Bedürfnisse. Wir haben auch zwischen den unterschiedlichen Teams wiederum unterschiedliche Voraussetzungen. Wie zum Beispiel ein Buchhaltungsteam hat ganz andere Voraussetzungen wie ein Online-Marketing-Team. Und das ist oft so ein bisschen die Diskrepanz. Eine Geschäftsführung wünscht sich ja meistens einfach eine einheitliche Regelung, die man über alle gießen kann. Und da fängt es dann schon mal ein bisschen an. Ja, wir sagen auch immer, wir starten gerne mit einer Grundregel, die über die ganze Firma gegossen wird, aber das können nur wenige Punkte sein. Und dann geht es eigentlich darum, wirklich zu erlauben, diese quasi eine Unterschiedlichkeit, eine Diversität zu erlauben im Unternehmen. Dass eben eine Buchhaltung andere Regelungen hat als ein Online-Marketing-Team oder auch ein Entwicklerteam. Die müssen de facto nicht vor Ort sitzen. Und Fakt ist auch, wenn ich einem Entwicklerteam sage, ihr kriegt nur einen Homeoffice-Tag pro Woche, dann kann ich mit Sicherheit davon ausgehen, dass ich diese Fachkräfte verlieren werde. Das heißt, ich muss immer so ein bisschen gucken, wie kann ich den Bedürfnissen des Unternehmens, aber auch der Mitarbeitenden gerecht werden? Und du hast ja gefragt, wie kann ich mit den unterschiedlichen Bedürfnissen innerhalb eines Teams umgehen? Darauf antworten wir quasi mit unserem Produkt des Teamkodex. Wir erstellen mit den Teammitgliedern ein gemeinsames Regelwerk und da sind alle Teammitglieder daran beteiligt. Das heißt, das Wichtige ist jetzt nach dieser Corona-Phase, dass man es nicht einfach so weiterlaufen lässt, wie sich das jetzt zufällig etabliert hat, sondern dass sich jedes Team die Zeit nimmt, sich in einem Workshop quasi zusammenzusetzen und darüber zu diskutieren, was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen und auf welches gemeinsame Regelwerk wollen wir uns einigen. Und da ist es wichtig, dass ich einmal anhöre, was haben die einzelnen Mitarbeitenden für Bedürfnisse, aber auch den Mitarbeitenden klarzumachen, wir sind ein Team. Und es geht nicht nur darum, dass ich als Mitarbeiter meine eigenen Individualinteressen bis zum letzten durchdrücke, sondern dass ich auch anerkenne, wir sind ein Team, wir sind ein Unternehmen. Und ich gehe auch gerne für meine Teammitglieder eine Art Kompromiss ein und kann das weiterentwickeln. Und dieses Verständnis brauchen wir von beiden Seiten.
Also du sprichst dann eigentlich so dieses Thema Kollektiv an. Kollektiv natürlich Interessen, ich sage mal, auszuloten entsprechend mit diesem Regelwerk. Ich glaube auch, dass das absolut richtiger Weg ist, damit man eine Einheit formen kann. Diesen einheitlichen Konsens höre ich natürlich auch immer wieder. Ich weiß nicht, wie es da mit deiner Erfahrung ist oder mit deiner Expertise, dass natürlich Remote Work heißt, weg vom Unternehmen in Anführungszeichen. Und viele sagen natürlich, ja, meine Unternehmenskultur geht dabei kaputt, beziehungsweise leide darunter. Welche Erfahrung hast du in dem Zusammenhang gemacht?
Genau, also als allererstes gerne nochmal eine kurze Definition. Remote Work, und da scheiden sich eben oft die Geister. Remote Work bedeutet für mich eben nicht, dass ich komplett vom Unternehmen weg bin. Das hat Remote Work sagt gar nichts über den Ort aus, sondern vielmehr über die Arbeitsweise. Das heißt, wenn ich eine Remote-Work-Kultur habe, dann ist unsere Kommunikation, unsere Arbeitsabläufe sind so strukturiert, dass es eben egal ist, wo die Mitarbeiter sitzen. Die können im Büro sitzen, die können in einem Coworking-Space sitzen, die können auf einem anderen Kontinent sitzen. Jeder hat gleichen Zugang zu Informationen und zu Austausch. Aber es kann durchaus auch ein Büro geben. Aber die Möglichkeit muss da sein, sobald einer quasi außerhalb des Büros ist, dass der oder diejenige dann nicht die ganzen Informationen verpasst, sondern dass die Struktur das Ganze vorgibt. So, und wenn ich ein Unternehmen so strukturiert habe, dann kann ich eben noch gucken, wie viel Präsenz brauche ich denn, um meine Kultur zu erhalten? Und da ist oft schon das Missverständnis drin, ich brauche für Kultur Präsenz. So, das ist ein Zusammenhang, der so nicht komplett richtig ist, teilweise definitiv. Also auch wir, ne, als 100% Remote-Unternehmen, wir treffen uns auch 2 bis 3 Mal pro Jahr mindestens, um uns gemeinsam in einem Raum zu spüren. Also ich kenne kein 100% Remote-Unternehmen, das sich nicht an festen Terminen physisch trifft, weil wir brauchen diesen Austausch. So, das heißt, ich darf als Unternehmen und als Team festlegen, wie oft wollen wir uns treffen physisch. Es ist vielleicht einmal pro Woche, wenn das passt für das Team. Das kann auch einmal pro Monat sein. So, das muss ich eben ausdiskutieren. Und gleichzeitig darf ich Elemente einführen, wie ich auch in virtueller Zusammenarbeit Kultur leben kann. Und das ist das, was wir in unseren Führungskräfteentwicklungen machen. Die meisten Führungskräfte wissen gar nicht, mit welchen Werkzeugen und Methodiken sie auch Kultur in der hybriden oder virtuellen Variante leben können. Das fällt dann einfach oft weg, weil ich denke, naja, wenn ich keine Präsenz habe, kann ich ja die Kultur nicht entwickeln. Das stimmt aber so schlussendlich nicht.
Kannst du in dem Zusammenhang vielleicht mal, ich meine, du brauchst jetzt da nicht das ganze Konzept deines Unternehmens darstellen, aber kannst du da vielleicht so ein kleines Tool mal den Zuhörerinnen und Zuhörern geben? Wie kann ich denn so diese Unternehmenskultur festigen? Nicht unbedingt nur das Thema, dass man sich ja physisch trifft, sondern was gibt es da für ein Tool, um das Ganze greifbar zu machen?
Also ich nehme mal 2 Beispiele mit raus. Wenn wir mit Führungskräften arbeiten, thematisieren wir als allererstes die Kommunikationsformen. Und zwar einmal haben wir ja die synchrone Kommunikation, also wie wir jetzt, ne? Wir sprechen jetzt synchron, wir können sofort aufeinander reagieren. Und dann gibt es die asynchrone Kommunikation. Das kann die E-Mail sein, die kann ein Chat sein. Das heißt, ich reagiere nicht sofort darauf. Das machen wir den ganzen Tag. Wir nutzen den ganzen Tag beide Kommunikationsformen. Meistens sind wir uns aber gar nicht bewusst darüber, wann nutzen wir denn welche und warum tun wir das. So, und was jetzt dann der nächste Punkt ist, viel wichtiger als nur diese 2 Kommunikationsformen ist, auch ganz klar zu haben, wann kommunizieren wir nicht. Also wann habe ich denn Fokuszeit? Wann darf ich denn endlich mal als Mitarbeiter konzentriert was abarbeiten, ohne dass mich über Chat E-Mail, Telefon irgendjemand anpingt. Also das ist auch schon quasi ein Kulturelement, festzulegen, wann kommunizieren wir wie und wann kommunizieren wir nicht, damit wir konzentriert abarbeiten können. Das ist jetzt quasi die Kommunikationsebene. Und dann gibt es eine ganz praktische Ebene, in der sind die wenigsten Führungskräfte ausgebildet, und zwar eine Moderationskompetenz für Meetings. Denn Meetings sind ein perfektes Tool, um damit wirklich Kultur auch zu etablieren. Ganz oft denken wir haben viel zu viele Meetings, wir müssen die Meetings abschaffen. Abschaffen sollten wir sie nicht, wir sollten sie quasi gezielter einsetzen. Und vor allem ist das Wichtige, ich darf als Führungskraft quasi da nicht einen Monolog führen, sondern wir brauchen Interaktion in den Meetings. Eine Führungskraft, die gute Moderationskompetenzen hat, kann unglaublich viel Kulturerlebnis in einem Meeting stattfinden lassen. Ich sage mal ein kleines praktisches Beispiel. Oft geht es ja auch darum, wir wollen ein bisschen einen privaten Austausch haben, so wie ich den sonst in Präsenz in der Kaffeeküche hätte. Und manchmal, ich sage jetzt mal ganz wertungsfrei, sind die Führungskräfte da ein bisschen unbeholfen. Die wollen vielleicht zu einem Meeting beginnen, stellen die so eine offene Frage, na, wie geht's euch? Die Intention hinter der Frage, na, wie geht's euch denn, ist ja, so ein bisschen persönlichen Austausch zu schaffen. Aber bei so einer offenen Frage ist das Problem schon wieder dann offen. Manchmal sieht man dann in so betreten, schweigende Gesichter, weil, ja, was soll man jetzt dazu sagen? Es sagen immer wieder die gleichen was. Und da kann ich mit bestimmten Methoden einfach was rauskitzeln. Zum Beispiel könnt ihr morgen in eurem nächsten Meeting anwenden, das sogenannte Stimmungsbarometer. Das heißt, zu Meetingbeginn frage ich quasi reihum, ich habe ein Meeting mit 8 Personen, wie ist heute eure Stimmungslage? Mit einer Zahl zwischen 1 und 10. Wobei 1 bedeutet, ich bin wirklich schlecht gelaunt, 10 heißt, ich bin super gut gelaunt. Und das lasse ich einmal reihum gehen. Das dauert überhaupt nicht lange. Und was passiert? Manche introvertierten Personen wollen vielleicht nicht so viel teilen. Die sagen einfach nur, ich bin heute eine 7. Ist auch total fein. Was aber meistens passiert, ist, dass ich sage, ich bin heute eine 9, weil. Und dann kommt in so einem Nebensatz noch was mit dazu. Und schon habe ich die Stimmung abgefangen, einmal rundum, habe ein bisschen Kontext mitbekommen. Und ich stelle nicht nur so eine offene Frage, auf die dann vielleicht gar nichts zurückkommt. Das sind so kleine Nuancen, mit denen ich Kultur auch in unseren Arbeitsalltag mit einbinden kann.
Jetzt hatten wir ja in einer anderen Folge ein Beispiel eines Startups, Citi, die praktisch Remote Work unterstützen mit Systemen, mit Buchungssystemen, wo ich Besprechungsräume buchen kann, wo ich weiß, wo welcher Mitarbeiter ist, wo ich planen kann. Inwieweit sind denn solche Systeme bedeutend für Remote Work?
Also die können das natürlich sehr, sehr gut unterstützen, solche Systeme. Was wir auch machen, wenn wir in Unternehmen kommen, gucken wir uns immer als erstes auch die Tool-Landschaft an. Also welche Tools sind denn vorhanden und welche braucht es denn? Ich glaube nicht, dass die Tools ausschlaggebend sind als Basis. Die sind eine sehr schöne Ergänzung. Aber viel wichtiger als immer nur auf diesen technischen machbaren Bereich zu gucken, ist tatsächlich die kulturelle Ebene und die menschliche Ebene. Also wenn ich quasi wählen müsste zwischen einem Tool und, also es sind ja auch alles Investitionskosten, ne? Also die Unternehmen investieren immer eher in Tools als in den Menschen sozusagen, weil das greifbarer ist. Aber ich würde es immer nur als Ergänzung sehen. Aber die Grundbasis ist definitiv, dass ich die Teams in einen Austausch bringe, wie ist die Erwartungshaltung. Das ist die Grundbasis und dann können Tools super Ergänzungen on top sein.
Also du erklärst uns gerade der Unterschied zwischen einem flexiblen Arbeitszeitmodell und einem flexiblen Arbeitsmodell. Also wenn ich das richtig verstanden habe, geht es eigentlich weniger um ein Arbeitszeitmodell als um ein Verständnis, wie zusammengearbeitet wird, wie Teamwork organisiert wird, allgemein, wie ich auch Ergebniserzeugung in der Organisation erreiche. Jetzt berichte uns mal in solchen Projekten. Du hast ja vorhin gesagt, du hast Vorbehalte bei den Führungskräften häufig. Es geht da ja um dieses Wort Kontrollverlust. Wie überzeugst du denn skeptische Führungskräfte?
Das ist aber eine gute Frage. Also überzeugen kann ich sowieso gar niemanden. Also es kommt auch ganz oft die HR-Abteilung auf uns zu und sagt, wie könnt ihr uns bitte helfen, die Geschäftsführung zu überzeugen? Um mit einem Unternehmen zusammenzuarbeiten, muss die Geschäftsführung auf jeden Fall für dieses Projekt sein. Und dann haben wir immer, also die Geschäftsführung muss hinter uns stehen Und dann haben wir immer kritische Führungskräfte mit dabei, definitiv. Also kommt natürlich auf die Unternehmensstruktur an. Wir haben letztes Jahr zum Beispiel die AOK begleitet oder auch die Sparkasse. Da haben wir natürlich Führungskräfte, die sind oft schon 10, 20 Jahre, führen die über Präsenz. Ja? Und da ist natürlich ein bestimmtes Mindset vorhanden, das geprägt ist von der Erfahrungswelt, die diese Führungskräfte gemacht haben. Und da muss ich auch mit ganz viel Verständnis rangehen, weil ich kann nicht zu jemandem sagen, der 20 Jahre über Präsenz geführt hat, so, jetzt machen wir das Ganze ganz anders, jetzt dürfen alle deine Mitarbeiter sein, wo sie wollen und mach mal bitte, liebe Führungskraft. Das heißt, unsere Erfahrung ist, die kritischen Führungskräfte werden meistens einfach gar nicht unterstützt in ihrem Handwerkszeug. Die werden nicht befähigt für ihre neue Rolle. Weil nur weil ich 20 Jahre Präsenzführungskraft war, kann ich nicht automatisch jetzt dann mobil oder hybrid führen. Und dazu braucht es einfach auch Zeit. Also ich muss die Führungskräfte befähigen, ich muss sie in Austausch bringen. Und da muss ich sagen, haben wir die meisten Führungskräfte, knacken wir ganz einfach, indem wir über einen längeren Zeitraum, also wir begleiten die meistens über 2 bis 3 Monate, geben Impulse rein und geben ihnen dann die Möglichkeit, probiert es doch mal aus. Zum Beispiel das Stimmungsbarometer. Ne? Wir geben immer wieder Impulse rein, die können das ausprobieren. Nach 2 Wochen treffen wir uns wieder und dann können die berichten, was hat jetzt da gut funktioniert, was hat nicht gut funktioniert. Und das sozusagen quasi immer weiter zu schleifen. Und dann können wir auch kritische Führungskräfte davon überzeugen. Aber schlussendlich sind immer am Schluss auch ein paar dabei, die das immer noch doof finden und am liebsten alle wieder vor Ort hätten. So, das ist auch eine Persönlichkeitsfrage.
Wenn wir so ein kleines bisschen den Blick auf die Uhr haben, ich glaube, wir könnten uns den ganzen Tag noch unterhalten, weil das Thema wirklich super spannend ist und uns natürlich alle miteinander in der Zukunft begleiten wird. Wenn ich vielleicht nochmal abschließende Frage an dich stellen darf, wenn du dir einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir denn wünschen? Also keine Angst, nicht was das Weltgeschehen angeht, sondern ich sag mal natürlich auf Remote, ich sag mal zurückzuführen. Was wäre für dich da das persönliche Highlight?
Das persönliche Highlight für mich wäre definitiv, wenn sich noch mehr Menschen in Führungsrollen, egal ob jetzt in der Geschäftsführung oder auch als normale Führungskraft, einfach öffnen würden. Also ich sehe da überhaupt gar keine Schranke im Alter. Wir haben Führungskräfte, die sind jenseits der 60, die sind da total offen. Und es gibt auch 30-jährige Führungskräfte, die da total verschlossen sind. Das heißt, es ist eine reine Einstellungs- und Mindset-Frage. Und wenn ich mir das wünschen dürfte, dass ich quasi wie so einen kleinen Zauberstab hätte, und quasi die Führungsmannschaft einfach offen machen kann, für neue Werkzeuge etwas ausprobieren zu wollen und zu hinterfragen. Kann es sein, dass so wie ich es die letzten Jahre und Jahrzehnte gemacht habe, zwar damals funktioniert hat, aber ich jetzt offen sein darf für etwas Neues? Und das, alleine das, wenn wir erreichen, dann haben wir quasi eine grüne Wiese, um die Unternehmen fit zu machen für das Arbeitsmodell der Zukunft.
Das ist ein klasse Wunsch. Dem ist, glaube ich, nichts mehr hinzuzufügen. Von der Seite her vielen, vielen Dank für deine Einblicke, Theresa. Hat sehr viel Spaß gemacht. Vielleicht sagst du noch mal ganz kurz, du bist, wenn Fragen von Zuhörern oder Zuhörerinnen kommen, über wahrscheinlich LinkedIn erreichbar.
Genau, also sehr gerne über LinkedIn, da bin ich ganz aktiv, gerne da schreiben oder auch über unsere Webseite und dann können wir dazu gerne in Austausch gehen.
Klasse. Vielen, Wunderbar. Vielen Dank, Theresa, für den Einblick.
Vielen Dank für die Einladung.
Gute Zeit noch in Spanien.
Dankeschön.
Danke.
Tschüss.
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 Wir hoffen, dass Ihnen die heutige Podcast-Folge des New Work Talk Podcasts gefallen hat, neue Impulse für die Arbeit der Zukunft mitgegeben hat und bedanken uns dafür, dass Sie heute mit dabei waren. Wenn Sie Fragen, Anregungen, Tipps oder spannende Ideen zum Thema New Work haben, die wir in Zukunft in diesem Podcast besprechen sollten, dann freuen wir uns über Ihr Feedback per E-Mail oder in LinkedIn. Alle Infos und weiterführenden Links finden Sie auf unserer Website newworktalk.com. An dieser Stelle bereits vielen, vielen Dank dafür. Wenn Ihnen der New Work Talk Podcast gefällt, dann können Sie uns mit einer Bewertung oder Ihrer Rezension bei Apple Podcast unterstützen. Ansonsten abonnieren Sie den Podcast wie eben genannt in Apple, in Spotify, in Google Podcast und Co., um in Zukunft keine weitere interessante Folge des Podcasts zu verpassen. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal sagen
Tobias Augsten
und Markus Blank.